In der heutigen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir Miron Muslic. Wir sprechen mit dem Cheftrainer von Cercle Brügge über seine vorzeitige Vertragsverlängerung. Warum stimmt unter ihm weiterhin die Entwicklung seiner Mannschaft? Was ist die Zielsetzung in dieser Saison und in weiterer Folge? Und wo sieht sich Miron Muslic in seiner weiteren Trainerkarriere?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 212.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Wir freuen uns heute, den Cheftrainer von Cercle Brügge aus der belgischen Jupiler Pro League begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Miron Muslic.
Guten Morgen, schön euch alle zu sehen und auch schön euch alle zu hören. Vielen Dank.
Ja, und mit dabei auch heute wieder Alfred Tater und Martin Konrad. Schön, euch zu hören und auch zu sehen. Nur für unsere Zuseherinnen und Zuseher, wir haben hier ein Programm, damit die Stimmung dann auch etwas besser ist, damit wir uns auch alle sehen. Also, servus Alfred, servus Martin.
Grüß dich.
Servus. Ich freue mich immer, dich zu sehen, Otto, und ganz besonders heute auch den Miro.
Ja, da schließen wir uns an, Alfred und ich, und wir fangen auch gleich mit einer aktuellen Meldung an. Es hat sich in den vergangenen Tagen bzw. Wochen bereits angekündigt. Am vergangenen Montag, sprich gestern, gab der Verein Cercle Brügge offiziell bekannt, Miron Muslic hat seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Gratulation dafür. An Ihnen waren ja auch Vereine aus Italien und Deutschland interessiert. Was hat am Ende für Sie den Ausschlag gegeben, um beim aktuellen Sechsten der belgischen Liga zu verlängern?
Auf der einen Seite ist es eine Entscheidung des Herzens auf der einen Seite, weil mir Cercle vor 2,5 Jahren nach einer sehr, sehr schwierigen Phase die Chance gegeben hat, nochmal durchzustarten. Und auf der anderen Seite macht es für mich durchaus sportlich Sinn. Ich habe es die letzten 2,5 Jahre jeden Schritt in meiner Trainerkarriere richtig überlegt und auch richtig gesetzt. Ich glaube, dass wir bei Cercle die Möglichkeit haben, und wir haben das die jüngste Mannschaft Belgiens, und wir reden immer davon, dass wir diese Mannschaft entwickeln, dass wir diese Mannschaft die nächsten Schritte setzen mit dieser Mannschaft, aber genau dieser nächste Schritt oder diese Entwicklungsphase ist auch sehr, sehr wichtig für mich. Ich bin immer noch ein junger Trainer. Es gibt immer noch 1000 Dinge, die ich besser machen kann, die ich besser machen muss. Es gibt auch sehr, sehr viele Fehler, die ich noch machen muss. Und Cercle gibt mir einfach die Gelegenheit für beides. Die Gelegenheit, mich gemeinsam mit diesem ganzen Projekt mich weiterzuentwickeln, aber auch genau in dieser Entwicklungsphase auch zu lernen und auch Fehler zu machen, Fehler zu scheitern. Für mich war das einfach der logische Weg, trotz Interessen von anderen Vereinen, von anderen Ligen. Dieses Interesse gab es bereits im Sommer. Aber für mich war noch klar, dass das für mich noch ganz, ganz wichtig und entscheidend wird, hier fortzusetzen. Und die nächsten Schritte, die werden dann automatisch kommen, wenn wir weiterhin gemeinsam so performen, wie wir es jetzt eigentlich die letzten, ich bin jetzt 18 Monate Cheftrainer, auch gemacht haben.
Ja, 23,7 Jahre beträgt der Altersdurchschnitt Ihrer Mannschaft. Sie sind gerade einmal 41 Jahre jung, kann man sagen. In Österreich waren Sie Cheftrainer beim FAC, davor in verschiedenen Funktionen bei der SV Ried tätig, danach dann auch Cheftrainer in der Bundesliga bei der SV Ried. Leider nur 3 Monate respektive betrachtet. Sie sind bereits seit Anfang Oktober 2021 bei Brügge, zunächst als Assistent tätig von Yves van der Hege. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Richtig. Dann, vielen Dank. Danach übernahm Dominik Thalhammer, kennen wir ja alle aus Österreich, auch Alfred Tater natürlich sehr gut. Und seit Mitte des vergangenen Jahres sind Sie Cheftrainer als Nachfolger von Dominik Thalhammer. Die Entwicklung unter Ihnen ist weiterhin bemerkenswert. Jetzt verraten Sie uns doch, wie kam es zu diesem Engagement bei Cercle Brügge? Berater Frankie Schiemer, der war ja auch daran beteiligt.
Frankie war der Agent und hat mich, glaube ich, September vor 2,5 Jahren mal kontaktiert, dass ein gewisser Carlos Savinia, Sportdirektor von Cercle, Frankie kontaktiert hat mit der Bitte um Informationen, weil sie gerne bei Cercle diese intensive, proaktive, aggressive, offensive Spielweise implementieren möchten. Und er auf der Suche nach Trainern war, die sich in dieser Spielidee wohlfühlen und vor allem diese Spielidee auch dann implementieren und in der Mannschaft dann ja umsetzen können. Und Frankie hat dann keine Sekunde gezögert und gesagt, mit Miron ist der richtige Mann. Und dann ist dieser Kontakt mit Serkle entstanden. Ein paar Tage später habe ich den ersten Anruf von Sportdirektor Carlos Savinha bekommen. Das war so der erste Austausch. Der war okay. Zwei Tage später habe ich drei Spiele von Serkle bekommen. Ich solle diese drei Spiele analysieren. Und dann, sobald ich fertig bin, dann Retour senden. Ich habe mich sofort in die Arbeit gestürzt und diese Spiele angeschaut, diese Spiele analysiert und vor allem dann gezeigt, wie wir das machen könnten und was zu verändern ist und was auch möglich ist. Ja, ich glaube, diese Analyse hat ihnen taugt, auf gut Deutsch. Drei Tage später bin ich dann wieder angerufen worden, ob es möglich ist, dass wir uns dann treffen. Wir haben uns dann in Zürich getroffen und ich habe dann bei dieser Präsentation, die, glaube ich, fast 3, 3,5 Stunden gedauert hat, einfach nochmal meine Idee präsentiert, so wie ich das sehe und so wie ich das vor allem dann bei Serkle implementieren kann. Und dann ist alles relativ rasch gegangen. Bin ich dann wieder retour nach Hause ins Salzkammergut und zwei Tage später bin ich dann wieder kontaktiert worden, ob ich die Zeit hätte, am Samstag nach Brügge zu fliegen, weil Paul Mitchell, der Sportdirektor von AS Monaco, dann auch kommt. Und wir sind ja ein Satellitenverein, ein Tochterverein von AS Monaco und alle Entscheidungen kommen aus Monaco und grünes Licht für alles gibt es immer aus Monaco. Und wir haben uns dann gemeinsam mit Frankie und Carlos Savinho und eben Paul Mitchell am Samstag in einem Brügge Hotel getroffen. Der Plan war dann einfach wieder ein Austausch. Ich bin dann nicht mehr heimgeflogen. Paul Mitchell hat gesagt, das taugt ihm und wir sollen sofort anfangen. Und so ist das entstanden. Ich habe dann meinen ersten Vertrag unterschrieben als Assistenztrainer und mit der klaren Idee, Constitutional Coach mit der klaren Idee, unabhängig vom Cheftrainer eine Spielidee zu entwickeln und zu implementieren. Und so hat das Ganze begonnen.
Ich würde sagen, das ist Ihnen bislang hervorragend gelungen. Und kurz zur Erklärung, Frankie Schiemer kennen Sie natürlich bestens aus der gemeinsamen Zeit bei der SV Ried. Da war damals als Sportdirektor, dass ich glaube ich als Trainer in der Akademie dann sozusagen, genau. Ja, platziert ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber da haben Sie dann in der Akademie als Trainer begonnen. Alfred, du verfolgst natürlich die europäischen Ligen, auch jene aus Belgien sind ja auch einige Vereine, insgesamt 4 in der Conference bzw. Europa League unterwegs. Die belgische Liga hat sich toll verbessert. Inwiefern verfolgst du mit hohem Interesse die Tätigkeit von Miron Muslic bei Serkle Brügge? Er hatte das Team vergangene Saison im September auf dem 17. Rang übernommen und noch ins Europa-Playoff geführt.
Naja, es ist so, dass ich sehr erfreut bin, dass österreichische Trainer auch im großen Ligen, und Belgien gehört zu den großen, nicht zu den ganz großen Ligen, aber zu den großen in Europa, dass österreichische Trainer dort auch Fuß fassen. Und ich glaube, da kommt man auch in eine gewisse Tradition, weil schon Ernst Happel hat in den 70er Jahren dort bei Club Brügge tolle Erfolge gefeiert mit Meistertiteln und Europacup-Finale. Und diese Tradition, dass österreichische Trainer dort gute Erfolge feiern können, wird eben fortgesetzt. Ich glaube, wir dürfen Miron nennen dazu. Dann auch Coach Thalhammer hat ja auch zu Beginn den Club mehr oder weniger aus der Abstiegszone geführt und dann Klassenhalt geschafft. Und auch Berskot setzt auf Dienste eines österreichischen Trainers, Andi Wieland, und sein Co-Trainer Thomas Darasch. Das heißt, wir haben durchaus jetzt mittlerweile auch sehr erfolgversprechende Trainer in einer ganz guten Liga präsent und das freut mich sehr. Interessant ist, dass die belgische Liga wirklich so einen gewissen Aufstieg genommen hat jetzt in den letzten Jahren. Und da würde ich jetzt schon von Miron auch wissen, Club Brügge ist normalerweise der Verein, der immer wieder für die Meisterschaft interessant ist und auch Meistertitel holt und auch in Serie. Wie würde sich die Spielweise von Brügge nämlich Club Brügge mit jener von Serkel Brügge. Spielen die auch diese Spielidee, die du verfolgst mit Serkel Brügge, oder spielen die ein anderes Modell?
Nein, ganz ein anderes Modell, basiert auf Ballbesitz, auf Dominanz. Club Brügge, das ist ja mit die erfolgreichste Mannschaft in der Geschichte Belgiens, neben Anderlecht und Standard, und die natürlich auch letztes Jahr für Furore gesorgt haben in der Champions League. Ich glaube, sie sind im Achtelfinale ausgeschieden gegen Benfica. Ich war bei jedem Champions League Heimspiel da dabei, gegen Porto, gegen Atletico. Also das waren schon Highlights und sie haben, glaube ich, Belgien hervorragend international vertreten. Generell ist die Jupiler Pro League in einem klaren Aufwärtstrend. Letztes Jahr alle 5 Mannschaften international überwintert. Dieses Jahr sind wieder 5 Mannschaften international dabei. Letztes Jahr Champions League Achtelfinale, Club Brügge Viertelfinale, Conference League Anderlecht gegen Alkmaar Viertelfinale, Europa League Union Saint-Gilloise gegen Bayer Leverkusen, Gent war im Achtelfinale gegen West Ham United. Also das zeigt schon, dass diese Liga eigentlich von Jahr zu Jahr stärker wird. Wir haben auch heuer im Sommer, was den UEFA-Koeffizient betrifft, Frankreich überholt. Also das ist schon eine Hausnummer. Und da merkt man einfach schon, dass die Jupiler Pro League einfach im kleinen Aufwärtstrend ist. Wir haben einen Marktwert von circa 940 Millionen Euro. Ich glaube, der Marktwert unserer österreichischen Bundesliga ist um die 400. Also das zeigt doch schon, dass die finanziellen Möglichkeiten schon auch da sind.
Ja, unglaublich, was sich da getan hat, Martin. Ich habe es mir rausgeschrieben in der UEFA 5 Jahreswertung. Also allein in dieser Saison, Miro Muslic hat es angesprochen, 5 Teams sind dabei. Mhm. Royal Antwerpen in der Champions League, gut, die werden jetzt dann ausscheiden, aber Racing Genk, FC Brügge, Gent und Saint-Gilloise, die sind noch in der Europa- bzw. Conference League dabei. 9,4 Punkte pro Spiel.
Top, kein, ja. Land, kein Land hat mehr Punkte,
wollte ich gerade sagen.
Gemeinsam mit der Türkei 23.
Und ja. Besser als Deutschland, England und Italien. Und also Spanien. Martin, und Spanien, ja, natürlich. Die sind dann sogar noch hinter den genannten Ländern. Die sind da gar nicht so knapp. Ja,
also brauchen wir nicht weiterreden. Das ist einfach
aber was hat sich da getan in den vergangenen Jahren? Ist es, weil Miro Muslic hat auch in einem Interview gesagt, es wird unglaublich dynamisch, temporeich dort gespielt. Mhm. Und vor allem, dort wird sehr viel auf junge Talente aus der ganzen Welt auch gesetzt, um den Marktwert dann zu erhöhen. Ist es das, was das Erfolgsmodell ist, Martin, glaubst du?
Also die Antwort kann Miron Muslic geben, weil er dort jeden Tag nicht nur seine Mannschaft trainiert, sondern auch alle anderen Mannschaften verfolgt. Was ich nur hinzufügen kann, ist, in dieser Liga ist Serkel Brügge mit Miron Muslic im Moment auf Platz 6, einen Punkt hinter Brügge, 2 Punkte hinter Antwerpen.
Also alles ganz knapp.
Damit will ich nur sagen, diese Mannschaft hätte vielleicht auch die Qualität, um im Europacup zu spielen. Aber jetzt ist wieder der Trainer dran.
Also bitte, Miro Muslic.
Es stimmt alles und hat alles eine Berechtigung. Ich glaube, dass das Modell Salzburg und das Modell Red Bull Salzburg mit einer klaren Idee und vor allem mit in dieser Idee mit sehr, sehr jungen Spielern diesen Mut auch zu haben, das passiert bei uns in Österreich bei Red Bull. Sturm Graz ist auf einem ausgezeichneten Weg mit Coach Ilzer und Sportdirektor Schicker. Und in der Jupiler Pro League machen es aber 10-12 Mannschaften. Deswegen ist diese Jupiler Pro League so erfolgreich und deswegen exportieren wir auch so viele Spieler. Und wir reden da von Spielern, die für 25 bis 35 Millionen Euro von der Jupiler Pro League wechseln dann in die Liga, in die Serie A, in die deutsche Bundesliga, in die Premier League, in die Primera Division. Und das ist vielleicht für mich der größte Unterschied zwischen Belgien und Österreich, dass die Belgier einfach, die Vereine einfach erkannt haben, dass die Ausbildung junger Talente erstens sportlich sehr, 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 sehr viel Sinn macht und vor allem dann finanziell, wenn man dann diese Spieler für hohe Ablösesumme verkaufen kann. Und Jupiler Pro League ist mittlerweile ein Top-Zulieferer für die wie es der Herr Tatar vorher gesagt hat, für die Top-Top-Ligen. Und da sind wir einfach auf dem richtigen Weg. Wir bei Settle haben die jüngste Mannschaft Belgiens. Wir hatten letzte Woche einen Start, die Starting 11 war 22,4. Das ist mit das jüngste in ganz Europa. Und diesen Weg gehen wir aber jetzt ganz, ganz stur und ganz klar die letzten 2,5, 3 Jahre gemeinsam. Wir haben als Cercle im Sommer, ich glaube, um die 15 Millionen Euro Transfereinnahmen gehabt. Das hat es noch nie gegeben. Cercle hat noch nie irgendeinen Spieler für irgendeine nennenswerte Summe verkauft und wir haben dann 15 Millionen Euro Einnahmen gehabt.
Also alleine ja durch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, durch Ueda, Ayasi Ueda, der zu Feyenoord ging, 9 Millionen Top-Torjäger verloren und trotzdem funktioniert die Mannschaft. Also das sind schon unglaubliche Zahlen. Victor Boniface zum Beispiel von Sir Gilloas, wissen alle, mittlerweile bei Bayer Leverkusen, die werden um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Alfred, ja genau, Entschuldigung, Miron Muslic, Sie wollten noch
ganz kurz ausführen. Und die Fortsetzung und die Konsequenz aus unserer Transferpolitik war, dass wir Spieler für knapp 15 Millionen Euro verkauft haben, dass wir insgesamt 6 bis 7 Stammspieler, also Starting 11 Players und Performance Player verkauft haben und diese dann ersetzt haben mit 7 Spielern, wo keiner älter ist wie 20. Also das ist eine ganz klare Strategie. Unsere Aufgabe als Staff ist diese Spieler zu entwickeln in allen Phasen des Spieles, physisch, taktisch, technisch, mental, um sie dann vorzubereiten, damit der ein oder andere dann wieder verkauft wird. Und wir haben mit Ayasi Ueda letztes Jahr den Top-Torschützen mit 22 Saisontreffern, ich glaube, für knapp 9 Millionen Euro zu Feyenoord transferiert und haben jetzt mit Kevin Denki, ein 22-jähriger Togolese, der bereits 11 Saisontreffer hat, führender der Torschützenliste. Das ist bereits der nächste, der für 8 bis 12, 13 Millionen, die Summen liegen schon auf dem Tisch. Also dieses Projekt macht Sinn und dieses Projekt vor allem dann für die Vereine finanziell absolut, absolut, absolut Sinn.
Ja, hört sich alles unglaublich spannend an. Kevin Dinke aus Togo, 11-mal getroffen, gemeinsam mit Keuter von St. Truiden, führender der Torschützenliste. Alfred, wenn du da Miran Muslic zuhörst, wie spannend hört sich das für dich alles an? Diese klare, vorgegebene Mentalität oder beziehungsweise auch der Weg, den dieser Verein beschreitet, mit Ausbildung, dann ja Steigerung, Wertesteigerung der Spieler und so weiter und so fort.
Ja. Das hat mich, während ich zugehört habe, natürlich sehr interessiert. Zurückgeworfen vor Bosman. Aus dieser Zeit komme ich als Spieler. Und vor Bosman warst du Vereins...
Der übrigens ein Belgier war, nur so nebenbei.
Ja, nebenbei. Da warst du Vereinseigentum. Das heißt, alles, was heute so passiert, ja, dass Teams die entscheidenden Schritte eigentlich in der Transferzeit setzen, und zwar ohne, dass die Hände gebunden sind, das war damals überhaupt nicht der Fall. Da hast du die Spieler über längeren Zeitraum gehabt und dann hast du vielleicht 2, 3 Spieler verpflichtet. Geld, ja, damals hast du ja auch gezahlt für Ablösen. Aber prinzipiell war die Kontinuität mit eigenen Spielern über einen längeren Zeitraum gegeben. Und diese Transferperiode, so wie es heute der Fall ist, so wie es auch Miron gesagt hat, hat es in dieser Form nicht gegeben. Der Erfolg, den heute Teams machen, der liegt oft in der Transferperiode und nicht so sehr, glaube ich, in der Ausbildung junger Spieler. Ich habe auch den Verdacht, dass viele Clubs nur eine Nachwuchsabteilung haben aus kosmetischen Gründen oder als, man muss sich es halt leisten. Aber in Wirklichkeit werden dann Spieler geholt aus dem afrikanischen Kontinent, aus dem südamerikanischen Kontinent, teilweise aus dem asiatischen Kontinent. Wenn du jetzt mir ein paar Spieler so ad hoc nennen könntest, von großen Teams, wo die Spieler aus dem eigenen Nachwuchs heran.
Real Sociedad? Gut, ist das ein großes Team für dich?
Ist das eine Ausnahme? Was ich sagen will, ist im Endeffekt, glaube ich, ist die Nachwuchsarbeit bei vielen Teams eine kosmetische Sache und nicht der Quell jener Spieler, die dann den Stamm des Teams darstellen. Daher, der Miron ist jetzt da und der wird vielleicht darauf antworten können. Transferperiode ist jene Zeit, die darüber entscheidet, wie gut stellst du das Team zusammen, natürlich auf der Basis deiner Idee, Fußball zu spielen, aber nicht so sehr der Nachwuchs.
Wir haben letzte Saison, ich komme sehr, sehr gerne auf das zurück, letzte Saison waren 60% des Set der Spieler Homegrown Player. Das heißt, eben diese 60% kommen eben aus dem Cercle Nachwuchs. Wir haben Olivier Demann für 4,5 Millionen Euro zu Werder Bremen transferiert, unseren Kapitän Charles van Houten für 1 Million zu Union Saint-Gilloise. Also neben diesen 15 Millionen Einnahmen kommt ein Drittel von Homegrown Players, also vom eigenen Nachwuchs. Und dann ist es natürlich immer eine Balance, weil die eigenen Spieler, vor allem Cercle, wir sind nicht Genk, wir sind nicht Club Brügge, wir sind nicht Gent, wir sind nicht Antwerpen, die haben nicht diese Top-Top-Top-Talente, was den Nachwuchs betrifft. Aber trotzdem schaffen wir es, dass wir die Jungs, die wir haben, dementsprechend auch vorbereiten, damit sie erstens einmal bei uns performen können. Wir geben ihnen die Bühne, aber dann in unsere Performance sich einfach auch empfehlen können für weitere Aufgaben. Und Olivier Demann für 4,5 Millionen Euro, das ist in Wahrheit ein Spieler, der vor 1,5 Jahren einen Marktwert von 200.000 Euro gehabt hat. Also das zeigt schon auch, dass wir an den eigenen Nachwuchs sehr, sehr stark festhalten, aber nicht alles vom eigenen Nachwuchs kommen kann. Kevin Denke ist kein Juwel aus der U18 von Cercle Brügge. Ayasu Ueda ist auch kein Nachwuchsspieler von Cercle. Dino Hotic ist auch keiner, den wir rekrutiert haben aus der eigenen Jugend. Es geht um eine gute Balance, weil diesen Weg darf man nicht verlieren. Aber natürlich, ich glaube, Belgien hat eine starke, aufgrund der Geschichte auch eine starke Verbindung zu Afrika. Und sie rekrutieren einfach sehr, sehr stark da. Und wir haben natürlich auch jetzt schon Spieler in Belgien, die schon in der dritten, vierten Generation da sind und einfach athletisch ganz eine andere Voraussetzung haben. Wenn man sich jetzt ein Beispiel ist der Nationalspieler, der gerade bei Manchester City spielt und ich glaube auch bei unserem Länderspiel, ja, den einen oder anderen Verteidiger hat einfach stehen lassen. Das ist Doku. Doku, also das ist so die neue Generation, die goldene Generation neigt sich dem Ende oder ist bereits am Ende. Aber die neue ist sehr, sehr athletisch, ist sehr, sehr dynamisch, ist sehr spektakulär.
Ja, ich glaube auch, ich wollte nur ergänzen, ich glaube auch, das ist auch immer eine Frage, weil der Alfred das sagt, ich verstehe, was er meint, weil wir ja öfter darüber diskutieren. Die Frage ist natürlich auch, ab wann giltst du als Nachwuchsspieler? Musst du in der Stadt geboren sein, wo der Club beheimatet ist? Bist du ein Nachwuchsspieler, wenn du mit 12 Jahren dort schon spielst? Oder bist du auch ein Nachwuchsspieler, wenn du eben, wie es der Miron sagt, vielleicht aus historischen Gründen aus ehemaligen Kolonieländern von Belgien kommst oder wie Salzburg macht, Spieler aus anderen Teilen Österreichs oder eben auch aus Afrika oder aus Asien holst und die kommen dann eben im Alter oder aus Ungarn zum Beispiel, wie es die Salzburg auch sehr oft machen, dass du 15-, 16-Jährige holst oder 18-Jährige, bist du dann noch Nachwuchsspieler? Die UEFA hat natürlich klare Kriterien, ab wann du als Homegrown und sogenannter eigener Spieler giltst. Die müssen ja auch genannt werden in den Kaderlisten. Und im Übrigen, Alfred, natürlich musst du Nachwuchs auch deshalb machen, weil es zu den Lizenzbedingungen gehört in allen Ländern. Deswegen musst du ja auch Nachwuchsmannschaften haben. Mhm. Aber für mich ist eben die Frage, ab wann ist es für dich, Alfred, korrekt und wann eben nicht? Und da können wir jetzt unendlich diskutieren. Ist dann ein 17-Jähriger, der 2 Jahre Ausbildung hat bei einem Verein, kein Nachwuchsspieler, nur weil er eben von woanders kommt, das ist eben dann eine prinzipielle Frage.
Gut, ich glaube, Alfred, möchtest du darauf eingehen oder wird es dann zu kompliziert? Weil
es wird alles sehr kompliziert, weil wir dann noch die Regeln machen müssen, die UEFA vorgibt. Es hat ja lange Zeit eine Möglichkeit gegeben, dass große Clubs ganz junge Spieler aus verschiedenen Kontinenten geholt haben.
Dem wurde mit den Eltern.
Mit den Eltern.
Ja, also anders geht's nicht, ne?
Ja, aber es ist eine Umgehung, eine klassische, so wie halt unsere Unternehmen viele steuerschonende Möglichkeiten wissen.
Ja. Auf der anderen Seite, wenn Eltern einen Arbeitsplatz woanders annehmen, dann ist es auch ein freies Recht und dass das natürlich da in dem Fall um das Kind geht, wir wissen schon, aber Fakt
wir
ist
entfernen uns.
Da wollte man eben eine Regel vorschieben, dass man eben sagt, innerhalb des Kontinents nur mit 16 und außerhalb des Kontinents nur mit 18. Das ist ja der Versuch, eben etwas zu regulieren, dass das dann noch immer umgehen wird. Ich meine, das gilt ja für alle Bereiche im Leben. In der Wirtschaft, in der Gesellschaft, überall gibt es Menschen, die schneller als 130 fahren auf der Autobahn in Österreich.
Ja, und Fakt ist, der Fußball ist um einiges internationaler geworden in den vergangenen Jahrzehnten. Es macht natürlich die Mischung aus, wie hier auch schon erwähnt wurde. Was mich auch noch interessieren würde, Miro Musl, jetzt habe ich es eingangs erwähnt, Sie waren unter Anführungszeichen leider nur 3 Monate Cheftrainer bei der SV Ried. Sie sind ein Trainer, der auf eine sehr aktive, intensive Spielweise setzt. Ihre Mannschaft weist bei vielen Pressingwerten beeindruckende fast schon unglaubliche Zahlen vor. Da bewegt sich Ihre Mannschaft wirklich im europäischen Fußball ganz vorne. Mhm. Und Sie sagen auch, unsere Identität ist die Intensität. Verglichen jetzt mit Ihrer Zeit bei der SV Ried, was machen Sie jetzt anders? Wo haben Sie dazugelernt? Oder sagen Sie, die Herangehensweise, die hat sich nicht wirklich großartig verändert?
Dazugelernt auf alle Fälle. Ich glaube, diese Zeit in Ried und diese 3, 3,5 Monate waren und sind prägend für mich. Ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, ohne dieses Scheitern in Ried wäre ich heute nicht hier. Und es hat sich in dem Moment, wo das alles so passiert ist, unglaublich hart angefühlt. Ich habe das an meiner eigenen Haut erfahren, wie schnelllebig dieses Geschäft ist und mit welcher Art Menschen wir es zu tun haben. Das hat mich aber nicht abgeschreckt. Ich finde, es ist okay zu scheitern. Ich finde, es ist okay, auch mal am Boden zu liegen. Im Fußball wie auch im Leben. Aber man muss immer wieder aufstehen. Man muss sich immer wieder herankämpfen. Und das habe ich gemacht in einer Phase, wo in ganz Fußball Österreich niemand an mich geglaubt hat. Niemand. In einem Fußball Österreich, wo ich nach 3 Monaten als 36-jähriger junger Trainer verbrannt worden bin oder verbrannt bin, du hast dann keine Chance. Ich habe das gewusst. Ich habe das gewusst. Und ich habe auch gewusst, dass ich habe an mich geglaubt, immer. Meine Herangehensweise habe ich nicht großartig verändert. Ich bin noch klarer in allem, was ich mache. Ich habe in dieser Zeit in Ried Kompromisse machen müssen, überall, auf dem Feld, neben dem Feld. Aber wie gesagt, ich bereue da gar nichts. Ich bin auch niemandem böse in Ried. Es ist Performance-Business und es geht um Ergebnisse. Die habe ich nicht gehabt. Aber ich habe mich trotz dieses Misserfolges und trotz dieses Scheitern, und ich habe überhaupt kein Problem, das auch zuzugeben, mich als Mensch niemals verändert. Ich bin mir als Mensch treu geblieben und ich habe gewusst, wenn ich mir treu bleibe, es wird eine zweite Chance geben und wenn diese Chance kommt, dann möchte ich noch klarer sein, dann möchte ich noch zielstrebiger, noch energischer sein, aber mich auf gar keinen Fall als Mensch verändern. Es sind ja sehr, sehr viele Dinge passiert in Ried, unabhängig von schlechten Ergebnissen und von Niederlagen, wo ich mal schon gedacht habe, um Gottes Willen, was sind das bloß für Leid oder, aber ich weiß doch, dass das zu diesem Business auch gehört, dass dieses Geschäft sehr falsch ist. Aber ich kann damit gut leben. Deswegen muss ich nicht falsch sein, deswegen muss ich nicht hinterrücks sein, deswegen muss ich nicht mein Wort brechen. Und ich habe diese zweite Chance bekommen. Ich nütze diese zweite Chance mittlerweile jeden Tag. Ich bin mir bewusst, was ich hier in Belgien habe. Ich bin mir auch bewusst, was wir hier gemeinsam erschaffen haben. Und ich bin mir auch bewusst, auf welchem Weg ich bin. Wir haben die jüngste Mannschaft Belgiens, das haben wir schon erwähnt. Wir haben mit Abstand den Highest Physical Output in Belgien. Es gibt keine Mannschaft, die mehr High Speed Runnings und Sprint hat im Spiel. Wir haben den höchsten Physical Output in Europa, Top 8 liegen, was den High-Speed-Running betrifft. Nur in Sprintmeter ist es Athletic Bilbao voran. Keine Ahnung, wie die Basten das machen, dass sie mehr sprinten wie wir.
Die bringen auch viele Talente nach oben.
Sie machen das richtig gut. Und wir haben dann in allen pressing-relevanten Daten einfach Daten, die top sind. Wir haben neben Benfica Lissabon, Feyenoord Rotterdam, Bayern München und Arsenal London die höchste Defensive Line in Europa. Das sind aber alles Mannschaften, die ihre Liga dominieren und wir sind nur Zirkel. Also wir haben eine ganz klare Idee und wir sind alle von dieser Idee überzeugt und wir gehen nur Vollgas.
Aber mir, und da würde mich interessieren, was war der Antrieb für dich, diese Spielidee so umzusetzen? Denn ich sage mal so, was Frankie Schimmer, Fragezeichen, oder woher hast du das bekommen? In deiner aktiven Karriere, um das vielleicht auch noch kurz zu erzählen, wir durften ja dich damals in der zweiten Liga auch mit unserem Sky-Vorgänger Premiere bei Wörgl verfolgen, da war Oliver Schnellrieder dein Trainer, den werden nur wenige kennen.
Du hast 57 Spiele, 10 Treffer.
Ja, du hast Werner Schwarz als Trainer gehabt oder Dolphy Plutsch, den kennen wir, der Alfred Dato und ich als Spieler noch bei Innsbruck und Dolphy Plutsch beim LAS. Das waren ja andere Trainer. Du hast mit Helmut Kraft, ich sag mal so, bei Ried einen Lebemenschen und bei Wörgl gehabt. Aber da würde ich jetzt einmal sagen,
ja, wichtig da war noch Thomas Weißenberg, glaube ich, oder?
Aber da ist ja nicht dieses Spiel, das jetzt der Miron Muslic, das er verkörpert, wurde ihm von diesen Trainern, davon gehe ich einmal aus, nicht vorgegeben.
Aber der war eine Art Mentor, wenn ich da richtig informiert bin.
Ich habe von jedem Trainer was mitgenommen. Ich hatte nie eine großartige Profikarriere. Nichtsdestotrotz habe ich Fußball geliebt. Man kann ja nicht Fußball mehr lieben, nur weil man in der Bundesliga spielt oder weil man gerade in der Landesliga irgendwo bei Stettin unterwegs ist. Also ich habe diese Leidenschaft immer in mir gehabt und ich habe relativ früh begonnen mit meiner Trainerausbildung. Ich habe jeden Trainerkurs beim ÖFB absolviert, von Kinder und Jugend über Landesverband, B-Lizenz, B-Junioren, A-Lizenz, Elite, Pro-Lizenz. Also ich habe alle Kurse gemacht, weil diese Leidenschaft hatte ich immer in mir. Ich glaube, ich habe eine Gabe, eine Gruppe von Menschen zu führen, unabhängig von der Altersstruktur. Und ich habe von jedem Trainer was mitgenommen. Manchmal was Gutes und manchmal noch was ich unbedingt vermeiden möchte. Und habe dann natürlich mit Frankie Schiemer, ich war zu dem Zeitpunkt der Co-Trainer von Thomas Weißenberg bei den Ried Amateuren. Und Thomas Weißenberg ist als Trainer meine größte Stütze. Ich kann mich noch erinnern, frisch aus der B-Lizenz, weil Thomas Weißenberg ist ja auch der Chefausbilder beim Oberösterreichischen Fußballverband. Und frisch aus der B-Lizenz bin ich ihm als Talent aufgefallen. Und er hat mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen kann als spielender Co-Trainer, weil die jungen Wikinger waren ja eine sehr, sehr junge Mannschaft, ob ich mir das vorstellen kann, als spielender Co-Trainer da mitzuwirken. Und er kann mir dann natürlich auch ein paar Sachen zeigen und mich dann weiterentwickeln als Trainer. Ich habe natürlich sofort zugesagt und dachte frisch aus der B-Lizenz, ich kenne mich sowieso aus und ich weiß, wie alles funktioniert, bis mir der Thomas Weißenburg erklärt hat, was ein roter Faden ist, was eine Struktur ist, was ein Trainingsaufbau ist. Und habe dann, also er ist ganz klar mein größter Mentor als Trainer. Thomas Weißenberg ist auch eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und man muss auch erstmal können mit ihm. Aber irgendwie war das eine Liebesgeschichte von Anfang an. Und dann der größte Sprung für mich in dieser Idee, weil ich wollte immer schon aktiv, intensiv, hochspielen. Ich kann mich nur erinnern, zu dem Zeitpunkt, 10, 12 Jahre zurück, Borussia Dortmund mit Jürgen Klopp. Ich habe mir gedacht, wie gibt's das, dass jetzt mal in Ballnähe 4 Dortmund-Spieler sind? Spielen die mit 15 Spielern. Also diese Idee hat mich immer schon fasziniert. Ich habe nur nicht gewusst, wie tue ich das Ganze basteln, wie tue ich das Ganze aufbauen. Und dann kam Frankie Schiemer als junger Sportdirektor nach Ried mit natürlich dieser Spielidee. Ganz klar, Frankie ist geprägt von Salzburg, Frankie ist geprägt von Volker Schmidt und hat mir dann diese Werkzeuge in die Hand gelegt und ich habe sofort für mich erkannt, dass das genau ist, was ich immer wollte. Ich bin ein Trainer, der noch nie eine Sekunde für Red Bull Salzburg irgendwo gearbeitet hat, aber ich schäme mich nicht zu sagen, dass wir dieses Spiel sehr, sehr gut beherrschen.
Ja, und jetzt, Alfred, haben wir schon gehört, also in Ried hat das Ganze dann nicht so gut funktioniert. Miro Muslic, glaube ich, 10 Spiele, es gab keinen einzigen Sieg, aber immer wieder wirklich späte Gegentreffer, es ist unglücklich verlaufen. Ich weiß, Miro Muslic wird nichts Schlechtes gegen die SV Ried und die Verantwortlichen dort sagen, deswegen frage ich dich, wäre da einfach mehr Nachhaltigkeit, mehr Vertrauen, mehr Ausdauer auf Seiten der Oberösterreicher gefragt gewesen? Denn dann gab es ja den Wechsel zu einem Trainer, da gab es den Ligaerhalt, ja, defensive Spielweise, jetzt mit Maximilian Senf ist das Ganze wieder sehr aktiver ausgerichtet. Also Frage, Kontinuität im Spitzenfußball. Wird er dann ganz einfach aufgrund der Ergebnisse verhindert? Sollten die Vereine nicht eben auf diese Kontinuität setzen? Auch wenn es Rückschläge gibt.
Naja, Otto, Kontinuität ist kein Selbstzweck. Kontinuität muss auch einen Output haben, sprich, die Zielsetzung, die der Verein hat, muss erfüllt werden. Also allein.
Stellt sich die Frage, was ist das Ziel?
Ja, aber Ried ist ein spezieller Verein. Ried ist ein spezieller Verein, da sind schon andere große Trainer gescheitert.
Zum Beispiel Alfred. Jetzt war ich schneller als du, Martin.
Aber worum es mir geht, ist jetzt ein anderer Aspekt, der mir jetzt, wie ich es wieder sehr interessiert zugehört habe, der mir ja schon länger im Kopf herumschwirrt und auch schon viele Wortmeldungen hat evoziert bei mir. Es gibt zwei Sachen, oder sagen wir so, zwei Zugänge im großen Fußball, die momentan offenbar die Spielidee beherrschen. Spielidee ist auch so ein Vokabel, das ich nicht so gerne höre, aber zum einen der Ballbesitzfußball und zum anderen dieser Pressingfußball oder proaktive Fußball, den der Miron verfolgt. Es sind allerdings beide Zugänge aus meiner Sicht trainergesteuerte. Ja, also im Prinzip hat der Trainer die Vorstellung, was zu tun ist, die Prinzipien, die einzuhalten sind, etc. Und in beide Schienen, Fußball mit viel Ballbesitz, so wie es zum Beispiel jetzt Hartberg verfolgt, oder vorhin Brügge, KV Brügge. Und der andere Ansatz, der von Red Bull groß gemacht wurde, auch aus Gründen, die wir noch an anderer Stelle diskutieren könnten. Ich glaube, der dritte Weg oder in anderen Sinne der zweite Weg eigentlich, der geht völlig unter, weil vieles von diesen beiden Ballbesitzfußball und Pressingfußball auch eine Marketing-Sache ist, wo man eben realisieren kann mit Transfers, mit und so weiter und so fort, das ganze Pipapo. Der dritte oder der zweite Weg ist ein Trainer, der auf die Spieler schaut und sagt, was können die überhaupt? Und da denke ich, haben wir ein ganz großes Beispiel vor Augen, der das in seiner Karriere perfekt gezeigt hat, Carlo Ancelotti. Das ist keiner, der jetzt Ballbesitzfußball oder spielt, sondern der schaut auf die Spieler und sagt, Modric, was soll ich dem erklären? Der soll spielen da draußen. Gut, das heißt, sein Einfluss, Otto, lass mich fertig reden kurz, sein Einfluss auf das Team ist ein gänzlich anderer als im Sinne von Implementieren einer Spielidee, dass die Spieler, wenn du sie um Mitternacht aufwächst, der rennt dann als Schienenspieler 10-mal auf und ab und weiß genau, was er zu tun hat. Das ist bei Ancelotti nicht so der Fall. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wer hat die größeren Erfolge gefeiert bis jetzt?
Gut,
Martin, Canetto, du schweigst.
Glaube ich, sehr große.
Ja, weil das eine nicht das andere ausschließt. Es gibt viele Wege nach Rom, es gibt viele Wege, um erfolgreich zu sein. Und natürlich gibt es Trainer wie Ancelotti, die aus den bestehenden Spielern, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, das Beste machen. Nur wie es der Otto schon angedeutet hat, das ist natürlich eine ganz besondere Qualität bei einem ganz besonderen Verein. Ich glaube, Miron Muslic, wenn er bei Real Madrid wäre, müsste sich wahrscheinlich auch ein bisschen den Spielern nähern und könnte nicht sagen, ich werde jetzt das tun, was ich bei Serkle Brügge gemacht habe.
Ich glaube, er würde auch einem Jude Bellingham einige Freiheiten gewähren. Vielleicht liegen wir da auch falsch, Miron Muslic. Aber das ist eine Frage, die immer wieder diskutiert wird. Wie flexibel muss ein Trainer in seiner Spielausrichtung, in seiner Grundidee und auch in den Grundformationen sein? Denn oft gibt es ja dann auch die modernen Trainer, wie oft gesagt wird, da gibt es eine klare Richtung und dann fehlt eventuell die Flexibilität. Wie sehen Sie das Ganze?
Also genau, das ist ein gutes Wort, weil alles, was ich vorbereite, wird ja vom gegnerischen Coach versucht zu umgehen. Das heißt, wir haben ein Grundgerüst, aber in diesem Grundgerüst müssen wir flexibel sein und müssen uns ständig anpassen, ohne das Grundgerüst komplett zu verändern. Wenn ich das nicht mache, dann haben uns die gegnerische Mannschaft nach 4-5 gespielten Spielen, die wissen genau, was wir machen. Die wissen ganz genau, was wir machen bei diesem Aufbau. Die wissen ganz genau, was wir machen in der Dreierkette, gegen der Viererkette, gegen einen asymmetrischen Aufbau, wie wir es verhalten nach langen Bällen, wie wir es verhalten nach in den Ballbesitzphasen, in den Ballbesitzwechsel. Und mich ständig zu adaptieren, mich ständig offen zu sein für diese Adaption, ist auch ein Schritt, den ich habe lernen müssen, den ich auch gemacht habe, weil was gut war gestern, muss noch lange nicht heute funktionieren, geschweige denn nächstes Wochenende. So dieses ständige Anpassen, dieses Offensein und Bereitsein für neue Inputs ist unglaublich wichtig, aber trotzdem den eigenen Weg nicht verlieren. Und das ist dann wirklich dann die Balance für uns Trainer, die klare Idee zu haben und auch wirklich geradeaus, und wir machen das jetzt so, aber trotzdem nicht aus den Augen verlieren, was macht eigentlich der Gegner und wie verhält sich der Gegner, wie passt sich der Gegner an und wo muss ich dann wieder adjustieren und wieder ansetzen und wieder werken. Und das ist sicherlich ein Schritt, ich bin immer noch ein junger Trainer, sicherlich ein Schritt, den ich in den letzten 2,5 Jahren gemacht habe. Und das ist aber sicherlich ein Schritt, wo ich mich ständig verbessern muss. Und deswegen nochmal war diese Vertragsverlängerung bei Serkle aus meiner Sicht und aus der Sicht auch von meiner Agentur 100%ig der richtige Schritt, weil mir einfach dieses Projekt einfach die Möglichkeiten gibt, mich kontinuierlich und stetig weiterzuentwickeln. Und ich habe nichts anderes vor.
Ja, der Fußball hat sich in den vergangenen Jahren, ich habe es ja auch schon erwähnt, sehr verändert, auch was die Begrifflichkeiten betrifft, invers, asymmetrisch, abkippen und so weiter und so fort, Box to Box. Alfred, ich werde dich da jetzt gar nicht erst darauf ansprechen. Aber Miro Muslic, ich meine das jetzt im Allgemeinen, nicht speziell Sie. Was können Sie mit dem Begriff Laptop-Trainer anfangen? Wird Ihnen dieser Begriff in den vergangenen Monaten vielleicht zu inflationär verwendet? Und werden da viele neue junge Cheftrainer über einen Kamm geschert? Muss das nicht differenzierter betrachtet werden?
Also ich persönlich kann mit Laptop-Trainer überhaupt nichts anfangen. Ich bin sehr klar in meiner Art und Weise. Ich bin aber auch sehr klar in meiner Kommunikation. Wir haben die jüngste Mannschaft in der Liga. Ich stelle mich nicht vor der Mannschaft und rede von Abkippen der 6, von Breite 8, von asymmetrischem Spielaufbau, von Overload to Isolate. Ich habe eine klare Rhetorik und diese Rhetorik ist Simplicity and Clarity, Einfachheit und Klarheit. Deswegen funktioniert es dann auch, weil ich weiß, was ich an der Magnettafel verschiebe und was ich mit meiner Staff bespreche. Und wir sind ja alles Trainer und für uns klingt es einfach und all diese Fachbegriffe haben auch ihren Sinn. Aber ich habe dann Spieler draußen aus 12 verschiedenen Ländern. Ich stehe am Fußballplatz und spreche 4 Sprachen. Ich muss es dann einfach machen. Deswegen bin ich, was das betrifft, vielleicht oldschool. Obwohl ich ein junger Trainer bin. Ich bin sehr behutsam mit meinem Wording. Ich bin sehr behutsam, was ich sage, weil am Ende des Tages geht es nicht darum, ob ich es verstehe oder meine 3 Assistenztrainer. Der Spieler muss wissen in der Phase, was hat er zu tun. Und deswegen kommt Simplicity und Clarity. Das ist für mich das Wichtigste. Ich glaube, die junge Trainergeneration, und ich gehöre ja auch zu dieser Trainergeneration, ist zu sehr beschäftigt und vielleicht sogar bei allem Respekt auch verklemmt mit all diesen Wordings, mit all diesen Phasen, mit all diesen super coolen Begriffen, die am Ende des Tages, der Spieler interessiert das nicht. Der Spieler will am Samstag ein Spiel gewinnen. Kevin Denki will am Samstag ein Tor machen, damit er 12 Tore hat, damit er 13 Tore hat, damit er für 15 Millionen Euro wechseln kann. Und das ist die Kunst, diese Klarheit und diese Simplicity zu vermitteln.
Ich glaube, das war jetzt auch einfach und klar, oder? Das Statement, würde ich sagen, oder? Alfred?
Na, das gefällt mir sehr. Ich habe auch keine...
Und das soll was heißen, Miro Muslic, sage ich offen und ehrlich. Wenn Alfred da...
Moment, entschuldige, ich habe keinen Vorwurf gemacht und ich bin auch nicht der Übergott oder der Überexperte im Ganzen. Ich schaue ja auch auf den Fußball auch aus Leidenschaft. Nicht nur als Trainer oder als Experte. Und da sehe ich viele Entwicklungen, die mir eben nicht so gefallen, aber manche, die eben auch in Berechtigung haben, Stichwort der Computer, weil du Computertrainer oder Laptop-Trainer ernannt hast. Der Computer hat ja wesentlich etwas verändert im Fußball, nämlich in Form von eben diesen ganzen Analyse-Tools, die dann plötzlich damit möglich waren. Früher hättest du müssen schneiden eine VHS-Aufnahme. Na, wie wäre das gegangen? Du brauchst 5 Tage, damit du ein Spiel vorbereitest. Heute hast du Analysten und das geht ruckzuck. Das bedeutet also, das Staff, den noch Miron auch noch zur Verfügung hat, ist ja auch Teil dieses ganzen Produkts und des Erfolgs, den er feiert mit seinem Team. Und das hat alles seine Berechtigung. Wir sind jetzt im Hier und Jetzt und so ist die Zeit. Trotzdem muss man auch hin und wieder kritische Gedanken äußern dürfen und die tue ich halt manchmal an gewissen Stellen.
Ist doch absolut in Ordnung so, pardon. Und so wollen wir das ja auch weiterhin haben von dir, Alfred, ist ja gar keine Frage. Und wenn wir schon über den Staff, über das Trainerteam sprechen, Miron, Sie haben ja praktisch nicht Ihr eigenes Team nach Brügge mitgebracht. Ihre aktuellen Co-Trainer sind ein Belgier, Jimmy De Wulf, und Radi Djaidi aus Tunesien. Ich glaube dazu auch noch ein Brasilianer, Bruno Andrade. Ist das so korrekt?
Also wir haben eine internationale Staff. Ich habe mit Jimmy De Wulf einen belgischen Co-Trainer, mit Radi Jaidi, einem tunesischen ehemaligen Premier League-Spieler und Rekordnationalspieler von Tunesien. Wir haben mit Bruno Andrade einen dritten Assistenztrainer, der Brasilianer ist und auch diese Südamerika Connection auch abdeckt. Wir haben mit Stefan Tönen einen Head of Goalkeeping, einen Tormann-Trainer aus Holland. Wir haben mit Eddie Latimo, der Head of Performance, unser Athletiktrainer aus England. Sein ehemaliger Verein ist Tottenham Hotspur. Seine zwei ehemaligen Cheftrainer sind Mourinho und Pochettino. Dazu hat er zwei Assistenten. Wir haben Head of Analysis, Stuart McCall. Sein ehemaliger Verein ist Tottenham Hotspur. Das sind die zwei Leute von Paul Mitchell, die er mitgenommen hat. Also auch das ist ein riesengroßer Unterschied zu unserer heimischen Liga. Es ist die Manpower. Und wir haben Manpower. Und Manpower ist unglaublich wichtig, weil ich als Trainer, ich kann nicht alles abdecken. Ich muss nicht alles abdecken. Ich will nicht alles abdecken. Es ist unmöglich.
Aber wie sieht da genau die Aufgabenverteilung aus? Wie können wir uns das vorstellen? Wie haben Sie alle so schnell zusammengefunden? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja,
aber auch das ist vielleicht der Major Part vom Trainer. Das Training alleine dauert 1,5 Stunden. Das ist das Einfachste, was es gibt. Und es ist vorbei, eine Staff zu führen. Squad Management, Staff Management ist unglaublich wichtig und wir haben eine klare Rollenverteilung und eine klare Verantwortung und jeder Trainer hat seine Responsibility. Der Jimmy DeWolf ist zum Beispiel zuständig für die Set Pieces, offensively und defensively. Der Radi Jaidi ist zuständig für unsere Defensivstruktur, nach vorne verteidigen, durchsichern. Bruno Andrade ist zuständig für den Offensivbereich. Stefan ist natürlich zuständig für die Tortrainer. Der Athletiktrainer ist zuständig für den Highest Physical Output. Also es hat ganz klar jeder seine Aufgabe und in dieser Aufgabe haben sie auch freie Hand. Aber niemand verlässt unseren Rahmen. Also es ist ganz klar, die Prinzipien, was vorher Tata gesagt hat, die Prinzipien sind da und die Prinzipien sind glasklar. Aber in diesen Prinzipien gibt es ja trotzdem die Möglichkeit, flexibel zu sein, kreativ zu sein. Am Ende des Tages für die Spieler muss es klar und einfach sein. Und das schaffen wir auch. Und dieses Projekt gibt auch den Trainern die Möglichkeit, sich zu entwickeln, sich zu entfalten, aber in unserem Rahmen. Und ich glaube, der Erfolg hinter Cercle ist auch dieses Teamwork in unserer Staff.
Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, weil du gesagt hast, in Österreich ist es natürlich anders. Auch da muss man natürlich unterscheiden. Ich nehme mal an, in Belgien wird es nicht bei jedem Club so intensiven Staff-Bereich geben. Also in Österreich. Ne? Du hast natürlich bei Wartens einen anderen Staff als bei Salzburg Sturm oder auch bei der Wiener Austria. Aber das ist natürlich so. Sind die Unterschiede, so sind auch die finanziellen Möglichkeiten. Bei Cercle ist es ja auch deshalb möglich, und das ist eigentlich mein Thema noch, weil, wie schon angesprochen, ein Partnerclub von AS Monaco. Wie ist eigentlich der Austausch mit Adi Hütter, Klaus Schmidt, Christian Beintinger?
Natürlich ist es, das muss man ganz klar sagen, ist es nur möglich, weil AS Monaco da dahinter steht. Ich glaube, wir haben mittlerweile einen Marktwert von 36 Millionen Euro. Wir haben einen höheren Marktwert wie Rapid Wien oder LASK Linz. Deswegen ist auch diese Manpower möglich, die ist sicherlich nicht bei jedem Verein so, speziell ab Tabellenplatz 8, 9 abwärts. Aber eben diese Manpower gibt uns ja einfach die Möglichkeit, mit dieser jungen Mannschaft stetig die nächsten Schritte zu setzen. Und Monaco gibt den finanziellen Rahmen vor. Und das ist auch gut so, das ist auch notwendig. Ich finde dieser Austausch zwischen den Vereinen ist hervorragend. Wir haben auch ein Testspiel gehabt im Sommer. Da habe ich auch die Gelegenheit gehabt, auch Adi Hütter kennenzulernen, persönlich mit seinem ganzen Staff. Ich glaube, sie machen eine sehr, sehr gute Arbeit. Ich glaube, das große Ziel heuer, ich glaube, in einer Liga mit Paris ist es dann schwer, über die Meisterschaft zu sprechen. Aber ich glaube, Richtung Champions League ist sicherlich das große Ziel. Es gibt keinen direkten Austausch zwischen Adi und mir. Adi hat genug zu tun, Monaco wieder in die Champions League zu führen, und ich habe auch genug zu tun, an dieser Entwicklung weiterzuarbeiten. Aber wir werden uns im Jänner wiedersehen. Auf das freue ich mich schon, weil wir unser achttägiges Trainingslager in Monaco haben. Und dann gibt es die nächste Gelegenheit, dass wir dann miteinander reden und dass wir dann gemeinsam auch ein Kaffee trinken.
Ja, und ihr habt ja auch Leihspieler aus Monaco. Insofern muss es wahrscheinlich dann auch noch das andere oder eine Gespräch geben, ob diese Spieler dann vielleicht für Monaco gut genug sind in der nächsten Saison.
Natürlich, aber das passiert zwischen den Scouting-Abteilungen und in der Abteilung zwischen den beiden Sportdirektoren. Adi und ich werden uns wahrscheinlich dann persönlich dann im Jänner austauschen. Mittlerweile, also in der Zwischenzeit haben wir drei Leihspieler von AS Monaco. Wie gesagt, da ist auch keiner älter wie 20. Und es gibt einen, der jedes Spiel spielt, also schon mit Potenzial für Eisen.
Schöne Grüße an das Trainerteam der AS Monaco. Aktuell Tabellendritter in der Ligue 1, Tabellenführer ja Paris Saint-Germain und Zweiter Nizza. Die spielen auch eine überragende Saison. Miron, in Belgien wird im Vergleich zu Österreich praktisch, faktisch durchgespielt. Wie intensiv werden denn die nächsten Wochen? Erklären Sie uns vielleicht auch kurz den Rhythmus. Ich glaube, am 27. Dezember gibt es dann noch das letzte Spiel des Jahres. Weiter geht es dann am 20. Jänner. Also das wird unglaublich intensiv.
Ja, es ist intensiv und ich finde es auch als Trainer, jetzt wirklich als Trainer, das ist meine persönliche Meinung auch nicht okay. Wir haben das letzte Spiel am 27.12., das ist um 9 Uhr auswärts gegen Anderlecht. Da hat es wahrscheinlich minus 10 Grad und wir spielen zwischen Weihnachten und Silvester, haben dann nur eine 6-tägige Pause und dann geht es schon wieder weiter. Also ich glaube, den Spielern wird viel zu viel zugemutet. Und wir reden ja immer, dieses Spiel wird immer schneller, dynamischer, aktiver. Das hat ja eine hohe, hohe Belastung für die Spieler, physisch und auch mental. Und irgendwann einmal erreicht man den Level auf eine Fatigue und dann kommen die Verletzungen. Aber das ist der Liga, glaube ich, ziemlich wurscht, weil die Leute wollen trotzdem Fußball schauen zwischen Weihnachten und Silvester. Deswegen spielen wir. Und ja, da kann man sowieso nichts machen. Wir sind es ja gewohnt. Das war letztes Jahr das Gleiche. Wir spielen dann, in Wahrheit spielen wir komplett durch. Und dann nach dem Grunddurchgang in 30 Spielen wird ja die Liga dann so ähnlich wie bei uns gesplittet im Playoff One, wo es um die Meisterschaft geht und die internationalen Startplätze und Playoff Two, wo es dann auch geht darum, dass man das Playoff Two gewinnt und dann trotzdem dann ein Finale hat für die Europa-Tickets. Also wenn wir uns für die beiden Playoffs qualifizieren, sind es mindestens 40 Spiele und das wollen wir auch und auf das sind wir vorbereitet.
Alfred, das hört sich alles schon ziemlich stressig an, intensiv, kräfteraubend. Ist das Ganze dann ganz einfach zu viel? Wir haben es gehört, Miro Muslic hat es gesagt, 40 Spiele. Und jetzt können wir dann sogar noch feststellen, fast schon Glück, aber nur unter Anführungszeichen, dass Cercle Brügge da auch nicht international noch unterwegs ist, dann wären es noch mehr, oder?
Ja, und nicht mehr als 4 Teamspieler hat, glaube ich, ne? Weil sonst wären die auch noch mehr unterwegs.
Aber ein Moment, vergiss mir nicht die U21 Nationalteamspieler, denn die sind ja sozusagen das Aushängeschild bei Cercle Brügge und da gibt es zahlreiche und da kann der Miro Muslic, habe mich gut vorbereitet, und da kann der Miro Muslic auch nicht so wirklich Sachen einstudieren während länderspielbedingten Pausen. Also Alfred, zu viel das Ganze in Belgien, auch mit diesem Spielmodus, ist ja sehr komplex, gar nicht so einfach. Und bitte vergiss dich nicht einzutasten, du bist gemutet.
Ja, Otto, du weißt ja eines.
Eines oder
du weißt eines, ja. Das, was wir hier besprechen, kann man auch oft.
Das bleibt unter uns.
In die große, weite Welt erweitern. Die FIFA erweitert die Fußball-Weltmeisterschaft mit Mannschaften. Die UEFA erweitert die Europameisterschaft mit Mannschaften. Das heißt, es gibt immer mehr Spiele auf allen Ebenen. Also nicht nur in der belgischen Liga, sondern auch eben auch in anderen Bewerben. Das ist jetzt der Grund, warum es so ist, ist klar, weil eben die Präsenz auch für Wirtschaftspartner, für das Fernsehen etc. besser ist, wenn praktisch Fußball nonstop über ein Jahr hinweg durchläuft. Daher dürfen wir das nicht schlecht reden, wir leben auch davon.
Ja, finde ich sehr gut von dir formuliert. Und dabei möchte ich es dann auch belassen, was diese Thematik betrifft. Die Zeit verfliegt schon wieder, ist immer ein ausgezeichnetes Zeichen dafür, welch tollen Gast wir hier haben. Miron, Sie sind ja in Bosnien geboren. Jetzt wird es auch noch ein bisschen, was Sie selbst betrifft. Sie kamen damals aufgrund des damaligen Krieges nach Österreich. Sie haben zunächst bei Wacker Innsbruck im Jugendbereich gespielt. Für Wörgl in der zweiten Liga 57 Spiele, 10 Treffer, habe ich schon gesagt. Dann für die SV Ried 4-mal in der Bundesliga. Sie sind dreifacher Familienvater. Ihre Familie ist nicht bei Ihnen in Brügge. Sie haben sich wahrlich alles hart erarbeitet. Inwiefern steckt diese, ich möchte schon fast sagen, Kämpfernatur, dieser unbedingte Wille in Ihnen drinnen, auch aufgrund Ihrer Vergangenheit? Und damit eine Aussage von Ihnen, man kann hinfallen, muss aber wieder aufstehen können. Ist das so Ihr Leitsatz?
Vielleicht. Ich glaube, meine Kindheit war prägend. Ich glaube, wenn man als Neunjähriger über Nacht zum Flüchtling wird und als Neunjähriger über Nacht alles verlassen muss, was man kennt und was man liebt, und dann in ein neues Land zu kommen, wo man die Sprache nicht beherrscht, wo man eine andere Kultur, eine andere Sprache, eine andere Umgebung, dann hat das, glaube ich, schon einen starken Impact auf einen Neunjährigen. Diese Phase war prägend, war intensiv, war mühsam. Wir haben es nicht leicht gehabt. Ich habe meine Eltern gesehen, wie sie sich die Marinella und mich aufopfern und in Wahrheit krank arbeiten, damit wir haben, was wir brauchen als Kinder. Ich bin aber dankbar für diese Zeit, weil diese Zeit einfach für mich sehr, sehr wichtig ist. Ich bin aufgewachsen in Innsbruck. Ich habe das ja mehrmals erwähnt. Ich kam in als Flüchtlinge und die erste Wohnung war in der Kirchentalgasse und es war eine Kakerlakenwohnung. Und das meine ich auch so, wie ich das sage. Und das hinterlässt schon Spuren. Deswegen bin ich nicht so beeindruckt von dem ganzen Zirkus, von dem ganzen Fußballzirkus. Ich weiß, wie schnelllebig das ist. Ich weiß, dass der Hype nach oben und nach unten geht. Und ich weiß, dass es nicht echt ist. Echt ist meine Familie, echt ist meine Liebe zu ihnen, echt ist diese, echt sind Freundschaften. Und das versuche ich mir beizuhalten. Und für das ist es auch wert, für das zu kämpfen. Ich bin ein Familienvater mit drei gesunden Kindern und einer Frau zu Hause. Wir sind 1000 Kilometer voneinander entfernt. Es ist ein großer Preis, den wir alle zahlen müssen. Aber ich muss es machen, weil dann Fußball auf der anderen Seite uns trotzdem eine finanzielle Sicherheit gibt und einen finanziellen Rahmen auch gibt, wo es vielleicht aus familiären Gründen ein sehr hart und sehr schmerzhaft ist, aber aus finanziellen Gründen mir das die Möglichkeit gibt, meinen Kindern, und wir haben drei, eine einfachere Zukunft zu geben, die wir hatten, Marinella und ich. Und ich habe meine Eltern gesehen, wie sie sich aufopfern für uns. Und ich habe vielleicht ist es auch ein Stück Bosnien in mir. Für mich ist das normal, sich für die Menschen, die man liebt, sich aufzuopfern und alles zu geben. Und ich investiere tagtäglich sehr, sehr viel, um erfolgreich zu sein. Und dieser Erfolg hat dann auch, ja, eine Konsequenz auch direkt für meine Familie. Ich habe mir fest vorgenommen, in den nächsten 10 Jahren für meine Kinder zumindest 3 Immobilien zu kaufen. Ich brauche sehr, sehr viel Geld in Altmünster. Ich brauche sehr, sehr viel Geld in Altmünster. Aber so denke ich, so denke ich. Ich bin dankbar für diesen steinigen Weg, und dieser steinige Weg hilft mir auch, mit beiden Füßen am Boden zu bleiben. Ich kenne die Werte des Lebens, und die Werte des Lebens sind weit weg vom Fußballplatz.
Sehr offene und ehrliche Worte, großen Respekt, vielen Dank dafür. Ja, habe jetzt auch Gänsehaut gehabt, ich weiß nicht, wie es euch geht, Martin und Alfred. Und natürlich auch großen Respekt dafür, was Sie bislang in Ihrer Karriere, sowohl als Spieler, aber auch vor allem jetzt als Trainer, geschafft haben. Alfred, wenn wir in 5 Jahren hier wieder zusammensitzen, genau mit dieser Runde, Miron Muslic ist zu Gast, wo ist er dann Trainer?
Er steht im Champions-League-Finale mit einem proaktiven Fußball, und ich bin der Trainer des anderen Teams, der nur auf die Spieler schaut, was sie können.
Ja, aber das Leben ist ja kein Wunsch.
Also Ersteres kann sein, beim Letzteren bin ich mir nicht sicher.
Ja, aber Alfred, du könntest als Experte vor Ort sein beim Champions-League-Finale, vielleicht geht sich das aus.
Na, wartet ab. Ich habe einen Zauberstab, bitte. Der kann Nebenuniversen öffnen, von denen habt ihr keine Ahnung.
Ja, nein, ich hab extra nicht gefragt,
hat das ja alles Brügge eingeschätzt, so eigentlich auch so seriös, dass er selbst weiß, wie das Leben ist. Und er hat es ja auch bei der SV Ried schon gesehen und wie schnelllebig es ist. Aber in 5 Jahren, glaube ich, wird er auf alle Fälle 3 Immobilien erstanden haben für seine Kinder.
Ja, vor allem für die Kinder davon wünschen wir da alles.
Ja, und ich kann am Schluss noch die Geschichte erzählen. Wir haben es leider im Archiv nicht mehr gefunden. Ich meine, wir haben ja 2004, 2005, als er für Wörgl gespielt hat, da hat man schon gesehen, wie er auch im Denken war und wie er gearbeitet hat an seinem Erfolg. Da war er bei einem großen österreichischen Lebensmittelbetrieb angestellt. Es gibt ja nicht so viele Einkaufs- und Supermarktgeschäfte. Und dort ist er mit dem Hubstapler gefahren. Und dann ist er von dort direkt zum Training nach Wörgl gefahren und hat dann dort gespielt. Manchmal, glaube ich, Miron, korrigiere mich, durch die sehr frühen Anstoßzeiten der zweiten Liga gab es auch Probleme mit dem Arbeitgeber.
Natürlich, ich habe, glaube ich, 3 Spiele auch verpasst, weil ich es nicht geschafft habe, weil wir damals noch bei Wörgl sogar am Dienstag gespielt haben. Und ich habe einfach arbeiten
müssen. 36 Runden, da musste man auch unter der Woche spielen.
Genau, und Dienstag waren ja die Spiele und ich habe ja auch, ich glaube, 3 Spiele verpasst, weil der Chef gesagt hat, Damian, ich brauche die jetzt da im Lager. Auch diese Zeiten gab es. Und nochmal, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und es gäbe auch, glaube ich, hunderte Trainings, wo ich einfach direkt aus der Firma vis-à-vis rüber zum Wörgler Fußballplatz rübergegangen bin und trotzdem performt habe, ohne Supplemente, ohne 3-mal Essen, ohne Walk, ohne Recovery Shakes. Es geht auch so.
Bodenständigkeit, gute Erziehung, ja, die Bodenhaftung nicht verlieren. Ich glaube, all das trifft perfekt auf Miro Muslic zu. Und jetzt abschließend noch, was ist dann noch die Zielsetzung mit Cercle Brügge für diese Saison? Und in weiterer Folge, wenn wir schon beim Thema sind, in 5 Jahren gibt es da Wunschdestinationen, wo Sie sagen, ja, von meiner Denkweise, was das Fußballspielen betrifft, da möchte ich dann schon irgendwann einmal in dieser Liga auch Cheftrainer sein.
Ja, wir wollen einfach bei Cercle diesen Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, gemeinsam die letzten 17 Monate fortsetzen. Wenn uns das gelingt, so zu performen, wie wir jetzt performt haben. Ich bin jetzt 50 Spiele Cheftrainer in der Jupiler Pro League. Und wenn man diese 50 Spiele hernimmt, sind wir, glaube ich, Tabellenvierter oder Tabellenfünfter. In diesen 50 Spielen, wir haben mehr Punkte geholt wie Antwerpen oder Club Brügge oder Standard Lüttich. Wenn wir es schaffen, diese Performance zu halten und uns stetig, kontinuierlich, Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, dann werden wir am Ende des Tages auch dastehen, wo wir hingehören und auch dastehen, wo wir es auch verdienen. Und wenn man träumen kann, ich bin sehr, sehr realistisch und habe sehr, sehr viel in meinem Kopf, aber wenn man träumen kann in 5 Jahren, ich würde sehr, sehr gerne in England arbeiten. Ich glaube, die Art und Weise, wie ich Fußball sehe, passt zu dem fußballverrückten England. Es ist aktiv, es ist ehrlich, es ist nach vorne, es ist alles geben. Ich glaube, das passt und hoffentlich wird mir das auch gelingen.
Ja, ich glaube, da kann ich für uns 3 sprechen, Alfred, Martin und meinerseits vergönnen wir Ihnen absolut. Und damit endet leider der heutige Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, allen voran natürlich bei unserem heutigen Gast Miro Muslic. Es war äußerst spannend. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Mannschaft alles Gute für die kommenden Aufgaben und sind sehr gespannt auf Ihren weiteren Karriereverlauf als Cheftrainer. Alles Gute auch dafür. Vielen Dank, Miro Muslic, fürs heutige Dabeisein.
Danke für die Gelegenheit und bis zum nächsten Wiedersehen. Servus.
Sehr gerne. Spätestens dann wieder in 5 Jahren. Ich werde mir das notieren. Alfred, du hast dann auch Zeit, du bist auch dabei und Martin, du sowieso. Vielen Dank auch an euch zwei. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Danke. Merci beaucoup. Servus.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Und damit kommen wir noch zu ein paar Programmhinweisen. Am kommenden Wochenende gibt es mit der 17. Runde in der Admiral-Bundesliga den Jahresabschluss. Am Samstag bekommt es um 14.30 Uhr der SK Rapid mit dem FC Red Bull Salzburg zu tun. Auf Sky Sport Austria läuft ab 13.30 Uhr unsere unter Anführungszeichen gewöhnliche Vorberichterstattung. Und auf Sky Sport Austria 2, da übernimmt wieder die Next Generation. 4 Kinder berichten rund um den Schlager der Runde. Das kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Das findet in Österreich so bereits zum 2. Mal statt und wird mit Sicherheit sehr unterhaltsam und herzerwärmend. Ab 17 Uhr folgen am Samstag die beiden weiteren Begegnungen und am Sonntag gibt es die 3 weiteren Duelle der 17. Runde. Dazu Spitzenfußball das gesamte Wochenende über aus der Premier League. Am Samstag die Spiele aus der deutschen Bundesliga. Und nicht zu vergessen, nächste Woche gibt es den internationalen Jahresabschluss mit dem 6. Spieltag der Champions League, Europa und Conference League. Für alle 3 österreichischen Teams geht es ja noch um etwas. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.